Morgen miteinander. Man ist zwar schon heute kurz gesehen. Seit gut einer halben Stunde ist der Stanislav Wawrinka zu Australien am Tennis spielen. Im Tennisfinal gegen Rafael Nadal. Die interessiert es vielleicht, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist schön, seid ihr trotzdem alle da. Zur Belohnung werde ich euch zuerst einen Witz erzählen. Ein Witz von drei Pfarrern, die am Fischen waren. Zwei katholisch, wie Reformierte. Sie waren in einem Fluss, die Brücke war ziemlich weit oben, wie ein weites Dorf. Da ist einem der katholischen Pfarrer der Käse ausgegangen, den er damit gefischt hat. Die Brücke war, wie gesagt, ziemlich weit oben, das Dorf vis-à-vis. Was macht er? Er geht ein bisschen im Fluss Netze, schaut über das Wasser, geht mit grossen Schritten drüber, kommt auf den Käse ein, kommt wieder zurück und fischt weiter. Ein Rüngli später geht dem zweiten katholischen Pfarrer oder Käse aus. Auch der geht im Fluss nach Netze, schaut über das Wasser, nimmt grosse Schritte, geht drüber, über einen Käse einkaufen, kommt wieder zurück und fischt weiter. Der reformierte Pfarrer hat dem Geschehen so ein bisschen zugeschaut. Und wie es so geht, auch ihm ist der Käse ausgegangen. Und dann hat er gedacht, also, was die zwei katholischen Pfarrer können, das kann ich auch. Ist im Fluss nach ein bisschen Netze gegangen, hat über das Wasser reingeschaut, hat einen grossen Schritt genommen, ist ins Wasser gefallen. Mit Mühe und Not konnte er überschwimmen und konnte Käse kaufen. Die zwei katholischen Pfarrer haben zueinander gesehen. Am Glauben hat es ganz sicher nicht gefehlt. Aber wo das Pfeiler vor alten Brücke war, das weiß er nicht. Ja, der Witz hat nur ganz im allerweitesten Sinn mit meiner Predigt heute zu tun und hat sonst keine weitere Bedeutung. Aber ich werde euch jetzt noch gerade eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die Geschichte ist, könnte aber gerade so gut wahr sein. Sie kann irgendwo auf der Welt stattgefunden haben. Es ist Sonntag und der Predigraum füllt sich langsam. Man spürt, dass die Leute gerne kommen. Unter den Besuchern ist auch der Kai, ein junger Mann. Und man sieht ihm gerade sofort an, dass er nicht zu den normalen Gottesdienstbesuchern gehört. Seine Hände zittern und sein Blick ist auf den Boden gesenkt. Wenn er jemanden anredet, schaut er schnell weg und probiert etwas vor sich herzustottern. Er fühlt sich fehl am Platz. Später wird er nicht können sagen, warum er überhaupt in diesen Gottesdienst gegangen ist. Mehr oder weniger zufällig ist er dort hineingestogelt. Trotzdem, dass er noch sehr jung ist, hat er sein Leben schon praktisch hinter sich gehabt. Seine Drogensucht hat seinen Alltag bestimmt. Dauernd denkt er darüber nach, wie er schnell zu Geld kommen könnte, für wenigstens ein paar Stunden seinen Körper zu betäuben. Schon manchmal hat er darüber nachgedacht, seinem Leben einfach einen Schlusspunkt zu setzen. Aber ihm hat bis jetzt einfach der Mut gefehlt. Und so vegetiert er vor sich her. Er hockt auf seinem Stuhl, wo der Gottesdienst anfängt. Der Gottesdienst, der sein Leben soll verändern soll. Die Menschen reden über Jesus, wie wenn sie ganz eng mit ihm verbunden wären. Die Lieder berühren sein Herz. Die Worte, die sie singen, tönen wie Gebet. Gebet, wo er so gern an einen Gott würde richten, wo er könnte glauben, dass es ihn gibt. Die Predigt für ihn ist nicht wie nur eine Rede, die irgendwie verständlich tönt. Etwas passiert, wo er nur schwer fassen kann und mit Worten erklären kann. Aber er begreift, dass Jesus die Worte vom Prediger braucht, um zu ihm persönlich zu reden. Diese Begegnung verändert sein Leben. Es ist ein langer Weg, aber er schafft es, frei von den Drogen zu werden. Aus dem stotternden, selbstmordgefährdenden jungen Mann wird ein begeisterter Jesus-Anhänger. Ihn oder seine Begeisterung ein Haufen junge Leute kann mit zu Jesus führen. Er lernt Jesus kennen. Oder das begreifen, für was dass sie leben und wie sie das Leben führen können, das Jesus in ihnen angelegt hat. Am Kai können wir lernen, was Jesus aus einem Menschen machen kann, der anfängt, ihm nachzufolgen. Vielleicht geht es nicht gerne um so dramatische Veränderungen wie beim Kai. Aber es gibt gerne Veränderungen. Letzte Sonntag habe ich eine Geschichte von Matthäus, einem Zöllner, erzählt, wo in der Bibel steht. Der Matthäus, der Jesus nachfolgt. Gerade sofort, als er von ihm angesprochen wird. Auch bei Matthäus hat es Veränderungen im Leben gegeben. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass wir irgendwie etwas glauben sollen. Dass Jesus gelebt hat oder dass wir es gut finden, dass er unsere Beziehung zu Gott für gern geheilt hat. Jesus nachzufolgen meint auch nicht nur, sich Woche für Woche mit anderen zu treffen, für die Bibel zu lesen und die interessantesten Verse grün anzumalen. Das alles ist gut und sehr wertvoll. Aber Jesus nachfolgen meint mehr. Es geht darum, dass wir gern mehr so werden sollen wie Jesus. Dass sein Charakter und seine Art, wie er das Leben sieht, gäng mehr Teil von uns werden soll. Jesus nachfolgen bedeutet, so zu werden wie er. Das habe ich letzte Sonntag probiert zu sagen. Der Zöllner Matthäus, der den ersten Schritt macht, Jesus sofort nachgeht, nachdem er von ihm angesprochen ist worden. Der Matthäus, der seinen Standort verlässt und zum einem Jünger, zu einem Nachfolger von Jesus wird und sein Leben mit ihm teilt. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was wir machen können, um so zu werden wie Jesus. Und ihr habt die spannende Bibelstelle schon gehört. Silvia hat sie sofort gelesen. In Markus 8, 34. Ich lese sie noch einmal vor. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus sieht uns hier zwei wichtige Punkte, was wir machen können, dass wir so werden wie er. Er sieht, wenn du mein Jünger sein so willst du werden, wie ich bin, dann musst du dich selber verleugnen und dein Kreuz auf dich nehmen. Ich habe das schon letzten Sonntag gesehen. Ich kann nicht Gedanken lesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da im einen oder anderen Kopf komische Gedanken der Tür gehen und vielleicht ein komische Gefühle aufkommen bei diesem Satz. Selbstverleugnung und sein Kreuz auf sich nehmen, klingt etwa gleich attraktiv wie Zähne ziehen ohne Narkose, wie eine Mathe-Prüfung ohne Vorankündigung oder wie eine Grillabend ohne Fleisch. Selbstverleugnung, das klingt wie, du darfst keinen eigenen Willen haben. Keinen Wunsch. Ein guter Christ hat keine Hobbys. Er hat nur Jesus. Du musst auf jede Form von Luxus und Wohlstand verzichten. Kein Haus, kein Boot, kein Auto. Du darfst nicht glücklich sein. Nicht zu viel lachen. Mit dem Satz, wenn du Jesus nachfolgen willst, musst aufhören, als selbstständig denkender Mensch mit Bedürfnissen zu existieren. Um es klar zu sagen, das alles hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Und es macht mich nervös, wenn ich lese, was Menschen darunter verstanden haben oder darunter verstehen, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich. Die Mönche im Mittelalter haben diese Worte so verstanden, dass Jesus von ihnen verlange, sich selbst zu züchtigen und auf die Ehe zu verzichten. Andere haben darunter verstanden, dass ein guter Jesus-Nachfolger keine Heimat dürfe haben. Sein Leben lang unterwegs sein, von einem Ort zum anderen ziehen. Andere waren sich sicher, dass Jesus damit gemeint hat, dass ihm als Christ eigentlich nichts Besseres passieren kann, als wegen dem Glauben zu sterben. die moderne, zivilisierte Light-Version davon klingt etwa so. Sein Kreuz tragen bedeutet heute, eine Krankheit tapfer zu tragen, Schmerzen auszuhalten oder eine schwierige Situation in Ruhe auszustehen. Ich denke, dass Jesus etwas anderes damit gemeint hat. Ich werde das mit einem Bericht aus dem Neuen Testament ein bisschen probieren und aufzuzeigen. Da drinnen ist uns etwas erzählt, wie das gehen könnte. Und wir hören den Text aus Matthäus 14, 22 bis 33, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Matthäus 14, 22 bis 33. Hört gut zu.
Nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er, "ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. "Herr", schrie er, "rette mich." Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn."
Wir können hier ganz schön sehen, was es bedeutet, sich selber zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Vielleicht hat es nicht so daraus gehört. Aber das, was der Petrus macht, wo er Jesus auf dem See entdeckt, ist nichts anderes als der Selbstverleugnung. Er schaut von sich weg und schaut auf Jesus. Diese Geschichte hätte auch anders verlaufen können. Und ich sage jetzt mal im Gegenteil von Selbstverleugnung: Selbstbekenntnis oder Selbstverwirklichung. Das ist ja heutzutage ganz modern. Selbstbekenntnis. Praktisch hat so ein Selbstbekenntnis so ausgesehen, dass der Petrus im Boot wäre bleiben hocken und vielleicht so etwas gerufen hat: "Jesus, wenn du das wirklich bist, dann lass doch der See ruhig werden. Lass doch wieder morgen werden. Und schau doch, dass der Typ hinter mir zu essen bei sich behaltet." Ich glaube, dass Selbstbekenntnis ganz tief in uns innen steckt und sehr menschlich ist. Im Selbstbekenntnis geht es um mich, um meine Wünsche und Bedürfnisse, um meine Sehnsucht nach Sicherheit. Und das ist eigentlich nicht schlimm. Es ist normal, dass ich mir wünsche, dass sich der Sturm lädt. Es ist nicht schlimm, wenn ich in mir den Wunsch spüre, ein sicheres und geordnetes Leben zu führen, wo ich glücklich bin. Es ist gut, wenn ich den Typ, den ich alle Morgen im Spiegel sehe, gut leiden kann. Ich bin mir auch sicher, dass Gott sich mit uns freut, wenn wir so eine geordnete Beziehung zu uns selber haben. Und du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du beruflich Erfolg hast oder dort dir mal eine grosse Portion Glas mit Nidl leisten kannst und nicht das Gefühl hast, dass du jeden Rappen, den du halbwegs kannst, entbehren kannst, in die Mission musst geben. Es wäre ganz normal gewesen, wenn der Petrus hat gesagt, Jesus, jetzt kümmere dich mal um meine Sicherheit. Es wäre normal gewesen. Aber in dem Moment wäre der Petrus nicht mehr Jesus nachgefolgt. In dem Moment hat er von Jesus verlangt, dass er ihm nachfolgt. Also, dass Jesus das macht, was er, der Petrus, möchte. Wenn wir das leben wollen, dann würden wir gerne so Sachen sagen wie: Also, Jesus, ich habe jetzt den Eindruck, mir würde es gut tun, wenn ich einen besseren Job hätte. Mach das bitte. Ah ja, dann kümmere ich doch gerade noch um meine Gesundheit. Und wenn du schon dran bist, dann mach doch, dass die Leute Freude haben, wenn ich am Sonntag Predigt habe. Und schau doch um die Zukunft von meinen Kindern. Und vielleicht noch gerade um die Lottozahlen am Samstag. Selbstbekenntnis und Nachfolge probieren zusammenzubringen, ist ein Versuch, Jesus vor einer eigenen Lebenskarre zu spannen. Ein Versuch, ihm dauernd zu sagen, wo er uns herbringen soll. Und da musst du nicht besonders fantasievoll sein, um zu merken, dass so eine Umwandlung von unserem Charakter in den Charakter von Jesus fast unmöglich ist. Weil es uns überhaupt nicht wird interessieren, so zu werden wie er. Ausser vielleicht die Bereiche, wo wir uns selber nicht mögen. Wir werden nur darauf schauen, dass Jesus so funktioniert, wie wir das brauchen. Und wenn er es nicht macht, dann sind wir beleidigt, verletzt oder überzeugt, dass er uns nicht mehr gern hat. Der Petrus hat es verstanden, mindestens hier auf dem See. Er hat begriffen, wenn das wirklich Jesus ist und wenn ich wirklich dazu berufen bin, ihm nachzufolgen, also so wie er zu werden, dann steckt auch in mir das Zeug zu einem Wasserläufer. Darum fängt Selbstverleugnung zuerst mal mit dem an, zu verstehen, dass Jesus etwas Grosses mit mir vorhat. Dass es ihm um mehr geht, als dass ich hier auf der Welt ein paar gute Jahre verbringe. Dass es ihm um mehr geht, als dass ich in meinem kleinen Bötchen von meinen Möglichkeiten bleibe hocken. Selbstverleugnung bedeutet, dass ich mich faszinieren von diesem Gedanken, dass ich eines Tages so werde wie Jesus. Dass sein Wesen gängig mehr mein Wesen bestimmt. Dass sein Charakter mein Charakter wird. Die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, meine Art und Weise im Umgang mit Menschen wird. Dass ich die Welt gängig mehr mit seinen Augen sehe. Selbstverleugnung ist Leidenschaft. Leidenschaft für Jesus und für den Gedanken, eines Tages werde ich so sein wie er. Hier müssen wir vielleicht ein bisschen vorsichtig weitergehen. Leidenschaft wird manchmal auch falsch verstanden. Darum möchte ich das auch noch ein bisschen genauer anschauen. Selbstverleugnung in Form von Leidenschaft hat nichts mit künstlicher Traurigkeit und schmerzendem Verzicht zu tun. Sogar wenn wir etwas zurücklassen müssen, werden wir es längerfristig nicht vermissen. Was ist die Sicherheit in einem Boot gegen die Aussicht auf einem stürmischen See neben Jesus zu stehen? Es geht auch nicht um herzlosen Fanatismus, der bereit ist, für sein Ziel über Leichen zu gehen. Auch nicht um Enthusiasmus, wo wie ein Strohfeuer für einen Moment von Jesus begeistert ist, um nachher langsam im Alltag zu verlöschen. Selbstverleugnung bedeutet, zu verstehen, ich muss nicht länger auf mich schauen und mich von meinen eigenen Ängsten und Zweifeln klein machen. In mir ist mehr als ein Boothocker, der erst glücklich ist, wenn sich der Sturm gelegt hat. In mir steckt ein Wasserläufer, einer, der keine versteckten Hilfsmittel braucht, wie alte Brückenpfeiler. Einer, der so werden kann, wie Jesus ist. Stell dir vor, du machst dir Sorgen um dein Geld, weil es irgendwie hinten und vorne nicht reicht. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Du kannst in deinem Boot bleiben hocken und dich um dich drehen und so Zeug sagen wie: Es wird alles nur noch schlimmer. Jesus, mach etwas, dass ich mehr Geld bekomme. Es ist gleich wie. Hauptsache, es ist legal und ich kann es behalten. Das wäre eine ganz normale menschliche Reaktion. Oder du folgst an dieser Stelle Jesus nachher, verleugnest dich selber und betest vielleicht: Gut, Jesus, ich habe Angst. Aber ich will von mir wegschauen und dich in den Blick bekommen. Zeig mir, wie du über Geld und finanzielle Sicherheit denkst. Tu du mir die Augen auf, dass ich bei dir sicher und geborgen bin. Zeig mir, dass es stimmt, dass ich nur dir und deiner Sache den ersten Platz geben soll und du dich um den Rest kümmerst. Lass mich im Umgang mit meinem Geld so werden, so denken und so handeln, wie es du machst. Wahrscheinlich wirst du nach diesem Gebet gerne noch nicht mehr Geld haben, aber du wirst Angst damit umgehen. Oder du machst dir Sorgen um deine Kinder, weil sie gerade Sachen machen, die du in ihrem Alter nie hättest gemacht. Du kannst auf dich schauen und beten: Jesus, mach, dass aus ihnen etwas wird. Dass sie gut durchs Leben kommen und dass sie Tragen überschauen. So ein Gebet zeigt, dass du sie gerne hast. Aber du kannst auch hier Jesus nachfolgen, dich selber verleugnen und beten: Lass mich gerne mehr werden wie du. So, dass ich der beste Vater für meine Kinder sein kann. Und so, dass sie durch mich dich lernen kennen. Und anfangen, sich von dir zu lieben. An dieser Art, wie ich mit ihnen umgehe, sollen sie von dir fasziniert werden. Selbstverleugnung ist Leidenschaft für Jesus und für den Gedanken, dass wir eines Tages so werden sein wie er. Kommen wir jetzt noch zum Kreuz, das wir auf uns nehmen sollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Um Jesus hier richtig zu verstehen, müssen wir den Satz irgendwie mit 2000 Jahre alten jüdischen Ohren hören und nicht mit unseren. Wenn wir das hören, denken wir sofort an die Kreuzigung von Jesus und fragen, ob wir alle auch einmal so sterben sollen. Zur Zeit von Jesus hat ein Jude das hier anders verstanden. Eine Kreuzigung hat für ihn nichts mit Erlösung oder einem stellvertretenden Tod zu tun gehabt. Es war für ihn ein Tod, wo es nicht nur darum ging, jemandem das Leben zu nehmen, sondern vor allem die Ehre. Wer zur Kreuzigung verurteilt wurde, hat vom Zeitpunkt der Verurteilung an alle Rechte verloren gehabt. Jeder konnte mit ihm machen, was er wollte. Jeder konnte ihn beleidigen, schlagen oder sich einfach nur über ihn totlachen. Jesus braucht hier sehr ein krasses und blutiges Bild. Ein Bild, für uns deutlich zu machen, dass wir ihm nur nachfolgen können, wenn wir bereit sind, das Risiko einzugehen, dass sich andere über uns lustig machen. Dass sie uns für unseren Glauben verspotten und sich über uns totlachen. Oder positiv ausgedrückt, wir können nur dann wirklich Jesus nachfolgen, wenn wir bereit sind, frei zu werden von den Meinungen der anderen. Denke ich dir an Petrus. Stell dir vor, er hat Jesus auf dem See entdeckt und sieht: Jesus, wenn du bist, lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt: Komm. Aber bevor er seinen Fuß aufs Wasser gestellt hat, hat Matthäus hinter ihm losgelacht und gesagt: Petrus, du bist so doof. Du denkst doch nicht im Ernst, dass dich das Wasser dreht. Hat es noch nie gemacht? So etwas kann nur einer machen, der zuerst handelt und nachher denkt. Auf einmal hat Petrus die anderen gesehen und hat gemerkt, die denken alle genau gleich wie der Matthäus. Auf einmal schämt er sich für sich endlich Glauben und für das, was er da gerade gesehen hat. Weil er sich nicht noch mehr lächerlich machen will, hockt er wieder ab auf sein Bänkli und wartet, bis der Sturm vorbeigeht. Aber der Petrus hat sein Kreuz auf sich genommen. Er ist das Risiko eingegangen, sich zum Spott von den anderen zu machen. Er hat sein Kreuz auf sich genommen. Er hat sich von den Meinungen von den anderen frei gemacht und hat seinen Fuß aufs Wasser gesetzt. Im Endeffekt geht es bei Selbstverleugnung und beim Kreuz auf sich nehmen um etwas Ähnliches. Selbstverleugnung bedeutet, frei zu werden von seinen eigenen Zielen. Her zu etwas viel Größerem. Und beim Kreuztragen geht es um frei zu werden von den Meinungen und Urteilen der anderen. Nur wenn beides zusammenkommt, sind wir wirklich frei, um Jesus können zu folgen. Darum hat uns Jesus gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Vielleicht tut es uns gut, die Woche nicht bewusst damit zu füllen, um Jesus neu ins Blickfeld zu bekommen. Bewusst deine Leidenschaft neu für ihn aufzukommen. Vielleicht neu zu begreifen, dass er, Jesus, nach wie vor überzeugt ist. Er ist überzeugt von jedem von euch, dass du so kannst werden, wie er ist. Amen. Ich tue beten. Danke, Jesus, dass du uns kennst, dass du so eine grosse Meinung von uns hast, dass du weißt, dass wir Nachfolger von dir sein können. Auch dort, wo wir das Gefühl haben, wir schaffen das nie. Danke für dein Vertrauen in uns. Danke, dass wir das einfach wissen. Ja, weil es manchmal durch das geht gar nicht. Du bist da. Ja, Jesus, und wir wollen gerne mehr von dir überzeugt sein, von dir begeistert sein, dir nachfolgen. Im Alltag, da, wo du uns hergestellt hast. Und du hast einen Plan für uns. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Treue, für deine Gnade. Amen.